ich weiß noch, als meine Oma mich in Paris angerufen hat und ich so geweint habe und gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich diese Masse an Klausuren schaffen soll. Ich bin überfordert. Und dann hat meine Oma mal gesagt, du schaffst das. Und überhaupt, hätte mir damals jemand vor 20 Jahren gesagt, dass ich solche Erlebnisse haben werde und dass mein Leben eigentlich dadurch auch so bunt und so reich ist. Ich hätte gesagt, nee, das glaube ich nicht.
Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pirktl.
Herzlich willkommen und ich freue mich heute ganz fest, die Andrea bei mir sitzen zu haben, die Andrea Labonte, ich hoffe, ich sage es richtig, genau, aber nicht so richtig, gut. Genau. Und die Andrea kenne ich schon länger, darf sie schon länger kennen, weil die Andrea ganz fest im Hotelleben von vielen verschiedenen Hotels ist. Sie ist Hoteltesterin. Aber was mir jetzt und warum ich sie eigentlich eingeladen habe, ist, weil ich sie sehr bewundere, weil sie hat zwei Kinder, sie wird sich das gleich selber nochmal kurz vorstellen. Hat zwei Kinder, ist Journalistin, schreibt wunderbar, also ich liebe ihren Schreibstil und macht eben verschiedene Sachen, probiert alles unter den Hut zu bringen und das probieren ja viele von uns immer wieder und deshalb finde ich diesen Austausch unter Frauen einfach immer wieder so wertvoll. Wie gelingt es, wie macht man das und wie kommt man zu seiner Berufung, in dem Fall Hoteltesterin, aber es ist oft egal, was man macht, sondern wie kommt man dahin und wie kann man das alles machen. Und deshalb herzlich willkommen, Andrea. Es ist mir eine große Freude, dass du da bist.
Ich bin auch total happy, dass ich hier sein darf, Katharina. Ich habe mich total gefreut auf das Gespräch mit dir, weil ich dich auch irgendwie bewundere, wie du das alles managst. Und ich habe mich ganz, ganz arg gefreut, als ihr auf mich zugekommen seid, ob ich hier mitmachen darf. Genau.
Vielleicht, Andrea, dass man dich kennenlernt und weiß, wer du bist. Erstens, wer bist du und wie ist dein Werdegang und erzähl ein bisschen was von dir, bitte.
Ja, sehr gerne, Katharina. Also ich bin Andrea, ich bin 45 Jahre alt, ich bin Mama von zwei Kindern, Vince, der ist jetzt 10 und Luisa ist 6. Genau, und nach dem Abi habe ich erst eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische, die war super und dann habe ich studiert. International Business, also das heißt so BWL mit Sprachfokus, das war ein Doppeldiplom-Studiengang, das heißt, ich war 3 Jahre in Mainz und 1 Jahr dann in Paris. Es war eine relativ taffe Zeit. Und bevor ich angefangen habe zu studieren, hätte ich mir dann manchmal überlegt, dass ich mich vorher ein bisschen besser informiert habe. Also ich bin eigentlich eher so ein Sprachenmensch, deswegen fand ich das auch sehr reizvoll mit Paris und mit Französisch und Vorlesungen alle auf Englisch. Aber es war eben auch sehr, sehr numerisch und sehr BWL-lastig, genau. Und eigentlich war meine Vision früher schon, also als ich als Kind gefragt wurde, was willst du werden, habe ich gesagt, ich mag sowas werden wie Astrid Lindgren, Autor. Ich möchte schreiben, Und das war da dann eher weniger während des Studiums. Und dann habe ich meinen Mann aber in Paris kennengelernt und nach dem Abschluss, als ich dann meine Maîtrise, also dieses Doppeldiplom dann in der Tasche hatte, bin ich nach München und habe erstmal bei zwei Unternehmen angefangen. Unter anderem, da habe ich dann 6 Jahre gearbeitet bei Richemont, einer der größten Luxusgüterkonzerne der Welt und habe da den Marketingbereich verantwortet, genau. Und da habe ich dann auch schon so eine gewisse Affinität zu Luxusprodukten irgendwie entwickelt. Also ich wusste da schon, worauf es ankam. Ich kannte da auch so das Konsumverhalten. Und und dann sind wir ja tatsächlich über ein verlängertes Wellnesswochenende, was wir selber gebucht haben, in diesen Wellness-Hotellerie gekommen. Wir haben uns damals dann gedacht, okay, hätten wir uns vorher besser informieren können, bevor wir dieses Wellness-Wochenende gebucht haben, hätten wir das Hotel vielleicht nicht ausgesucht. Und da haben wir dann gesehen, okay, es gab verschiedene Print-Anbieter, aber eigentlich nicht wirklich so ein Online-Anbieter. Das ist heute anders.
Wann war das?
2006 war das, genau.
Mhm. Da hat es noch nichts gegeben im Internet.
Noch nicht wirklich viel. Mhm. Also es gab Print-Version, aber online nicht. Und das war, glaube ich, unser großer Vorteil damals, dass wir relativ früh dabei waren. Wir hatten diesen First-Mover-Advantage, auch was Google-Suchmaschinenoptimierung angeht. Wir haben bei den Texten, wir machen ja auch relativ, also sehr, sehr ausführliche Berichte, eben schreiben sehr, sehr ausführlich die Texte, und das wollten wir einfach machen, um unsere Leser gut zu informieren. Aber der positive Side-Effekt war natürlich, dass man dadurch auch eine ganz gute Auffindbarkeit bei Google erlangt hat. Und wir sind dann eigentlich wirklich so organisch gewachsen. Es kamen immer mehr Hotels und auch wirklich Top-Hotels wie das Alpenresort Schwarz dazu und auch viele andere wirklich gute Hotels, die wir jetzt zu unserem Glück auch schon seit Anbeginn eigentlich bei uns auf der Website unseren Usern präsentieren dürfen. Und dadurch, dass das dann auch immer mehr Volumen kam, war das eigentlich so auch unser, ist das auch so unser USP, dass man uns eigentlich bei Google bei ziemlich vielen Keywords sehr gut findet. Und Tassilo ist eben als Physiker da auch ziemlich clever, was gerade Suchmaschinenoptimierung angeht. Und ich glaube, wenn wir das heute machen würden, wäre das ganz, ganz schwierig, dass wir da jetzt da so gut auch ranken würden, glaube ich, ja.
Das war sozusagen der perfekte Moment, und du bist dann wirklich dann von deiner Angestelltenverhältnis dann mit deinem Mann zusammen.
Genau, aber wir haben natürlich, also ich habe 2012 erst gekündigt. Wir waren, Tassilo hat die Promotion fertig gemacht, hat dann noch als akademischer Rat an der LMU gearbeitet, und erst nachdem wir wussten, nach 6 Jahren haben wir dann ja gemerkt, das läuft irgendwie, man kann auch davon leben und man kann damit eigentlich auch noch, man kann viel mehr Zeit mit diesem Beruf verbringen, weil das war eigentlich so ein bisschen traurig. Wir haben das immer nur an den Wochenenden gemacht. Ich meine, mein Chef hat dann irgendwann schon gefragt, Wahnsinn, wie kann sie sich das von dem Gehalt leisten, dass die da zweimal im Jahr in den Indischen Ozean fliegt und so. Ich habe das auch damals gar nicht so groß an die Glocke gehängt. Also als ich dann gekündigt habe, habe ich schon gesagt, so und so sieht's aus. Und da wurde ich dann auch wirklich gewarnt, oh, machst du das wirklich mit deinem Mann zusammen? Und das war natürlich auch für uns irgendwie, wir wussten nicht, ob das dann so funktioniert, aber das habe ich jetzt auch schon häufiger im Leben gemerkt, manchmal ist es besser, was zu wagen, als immer in diesen eingefahrenen Spuren zu bleiben. Also bei mir waren immer die Entscheidungen, bei denen ich am meisten Mut brauchte, eigentlich die besten, also die waren immer gut.
Was hat deine Familie dazu gesagt, dass ihr das macht?
Weil
das,
also meine Eltern waren begeistert, die fanden das toll, weil sie auch gemerkt haben, dass ich einfach noch viel glücklicher werde, als ich es war. Und Tassilo kommt aus so einer Akademikerfamilie. Vater ist Physikprofessor, Brüder sind alle Ärzte. Und Tassilo hatte echt auch gute Offerten. Der hätte nach Harvard gehen können, und das hat er dann abgesagt. Und das war für die Mutter ganz, ganz schlimm. Und als sie dann gehört hat, dass wir uns selbstständig machen wollen mit Wellness Heaven, war sie da total gegen. Also die hat dann gefragt, was, du willst jetzt Wellness-Masseur werden und du hast doch jetzt nicht so lange Physik studiert. Sie hat ihn eigentlich auch als Physiker gesehen, so wie den Vater auch, der auch am Max-Planck-Institut sein Leben verbracht hat eigentlich. Und für ihn war das dann eigentlich noch weitaus mutiger, sich da durchzusetzen, denke ich, als für mich. Ja. Wobei die Schwiegermama hat uns dann auch immer gewarnt, was macht ihr, wenn Krisen kommen, weil sie ist so Nachkriegsgeneration. Und wir haben dann immer gesagt, ja, es kommen keine Krisen. Aber als dann Corona kam, habe ich wirklich gesagt, Sigrun, du hattest schon recht, weil das hat uns natürlich auch echt umgehauen. Also am Anfang vielleicht noch gar nicht so, weil wir es noch nicht so überblicken konnten, aber als dann ein halbes Jahr die Hotels geschlossen waren und dann noch länger, dann haben wir echt gesagt, Wahnsinn, ich weiß noch, wie wir dann hier zu euch als ersten Aufenthalt wieder kommen durften und wie toll das war, also dass wir wieder rausgehen konnten und dass wir hier sein durften. Ja,
ja, ich weiß noch, wo ich das erste Mal einen Kaffee wieder bestellt habe.
Ja.
Im Greenfield war ich, und ich habe gesagt, darf ich bitte einen Cappuccino haben, und dann kommt der Cappuccino daher einfach so das war mega, gell?
Ja, total. Mhm. Also aber es gibt dann eben doch wieder so Unwägbarkeiten, die kann man nicht vorhersehen, aber das haben wir ja jetzt eigentlich alle ganz gut überstanden, hoffentlich. Ja.
Das heißt, wie schaut dein Leben dann aus? Also das heißt, die Internetseite, vielleicht kannst du es kurz vorstellen.
Mhm, genau.
Und wie das jetzt...
in der Realität
eigentlich. Ja, genau. Wie macht man das?
Also genau, es ist so, wenn wir zum Hoteltest kommen, ist das immer ein 3-tägiger Aufenthalt in den Hotels oder 3 Nächte, genau. Und dann bewerten wir... relativ ausführlich. Es ist in 2 Teile aufgeteilt, der Bericht. Einmal numerisch und dann auch nochmal schriftlich, also als Text quasi. Und das ist eben in diesen 5 Kategorien. Wie erwähnt, schon Wellness, Kulinarik, Service, Lage und Zimmer und Ausstattung. Genau. Und da haben wir eine Evaluierungsmatrix mit über 500 Kriterien. In diesen 5 Bereichen. Und da spielt eigentlich alles fließt da mit rein. Es ist ziemlich umfangreich. Also mittlerweile habe ich das schon alles ganz gut im Kopf. Am Anfang war das schon so ein bisschen, dass man sich sehr stark an diese Matrix auch gehalten hat. Das machen wir jetzt auch noch, aber es ist jetzt irgendwie schon ziemlich verinnerlicht bei mir. Und da ist die Qualität eines frisch gepressten Orangensafts spielt da genauso eine Rolle wie der Ausblick vom Whirlpool. Genau, wie ist der Service zu bewerten? Und da haben wir natürlich wirklich unseren Katalog an Bewertungskriterien, aber wir werden auch immer wieder überrascht von Hotels, die dann teilweise auch gerade im Servicebereich Dinge dann haben, die hatten wir so noch gar nicht in unserer Matrix drin. Also wir waren jetzt auch gerade auf einer Evaluierungsreise, da haben wir vorher ein Questionnaire bekommen, einen Fragebogen, was ist eure Erwartungshaltung an euren Aufenthalt, welchen Fokus wollt ihr legen, und da wurde dann wirklich so abgefragt, habt ihr bestimmte Literaturwünsche, können wir euch da irgendwie, oder was habt ihr für Lieblingsmusik, und dann kamen wir wirklich dann auch in diesen Raum und dann spielte diese Musik, und dann denke ich immer, wow, das ist jetzt echt die Extrameile, die da, das ist ein sehr kleines Hotel gewesen, die da gegangen wird, und dann erweitern wir natürlich auch teilweise diese Matrix, und genau, das ist so, ja, so läuft das ab. Und dann ist es, wenn wir diese numerischen Sachen haben, Taslow hat einen Algorithmus als Physiker entwickelt, und da werden dann diese ganzen Einzelbewertungen reingeworfen, und am Ende kommt es dann zu einer Gesamtnote, und schreiben, das machen wir dann einfach, wenn wir so einen Gesamtüberblick haben, und ich versuche dann immer, mir auch so Sachen rauszusuchen, die mich total bewegt haben in dem Hotel, und versuche das dann auch wirklich so in den Texten rüberzubringen, was das Hotel vielleicht auch einzigartig, oder was das Hotel auch einzigartig macht, genau.
Es ist einfach bewundernswert. Also wie gesagt, ich finde deine Texte, ich lese die dann immer wieder, und ich finde die wirklich sehr wunderbar geschrieben, und die Kombination von dir und deinem Mann ist natürlich auch schon eine Einmalige, oder?
Ja, wir sind komplementär. Also er ist sehr, sehr analytisch denkend, er ist auch sehr kritisch meinen Texten gegenüber, weil manchmal mit mir so irgendwie die Euphorie durchgeht. Er stoppt mich dann auch, er ist sehr terra-terra, also er ist sehr geerdet und sehr nicht so euphorisch wie ich. Also mein Mann und mein Sohn sagen manchmal, jetzt hör mal auf, so euphorisch zu sein. Und er ist halt auch wahnsinnig analytisch. Also das ist schon so.
Ja. Wie geht's denn da dann? Wie kommt sie auf den gleichen Nenner? Also wie dein Chef damals gesagt hat, überlegt er das nochmal?
Es ist seltsam, aber beruflich harmonieren wir total gut. Also wenn wir Probleme haben, dann eher so erziehungsmäßig und das. Also beruflich klappt das echt toll. Mhm. Hätte ich auch nie gedacht. Da haben wir eigentlich bisher noch nie groß, gerade am Anfang, so in der Anfangszeit war das auch total befruchtend zwischen uns beiden, weil er hatte Ideen, ich hatte Ideen, und er ist halt ein totaler Macher. Also ich kenne viele Männer, die reden und reden, und Taslow setzt sich wirklich hin und realisiert das. Da bewundere ich ihn auch total für. Also der ist für mich ist er wirklich ein Genius, er ist ein Brain total. Also er ist auch so ein Problem-Solver in unserer Familie. Es gibt irgendein Problem, es gibt eigentlich nichts, was Taslow nicht lösen kann. Ja? Also ich bewundere ihn da total, auch für seinen Esprit, für seinen Geist, muss ich echt sagen. Und das klappt tatsächlich jetzt. Wir sind wir kennen uns seit 2002, ja, seit sehr, sehr langer Zeit jetzt zusammen. Seit 2012 sind wir verheiratet. Vince kam dann 2013. Es ist er ist eine wahnsinnige Bereicherung in meinem Leben. Schön. Obwohl wir ein sehr dynamisches und sehr explosives Paar sind. Also es ist jetzt nicht so, dass, ich sage immer, die Kontenance lebt bei den Nachbarn. Wir sind beide Widder und es ist auch oft kontrovers, aber nicht unbedingt jobmäßig dann. Ja.
Wie Kommunikation ist dir sehr wichtig? Das hast du zuerst schon gesagt, also entweder das Schreiben. Mhm. Was bedeutet für dich das Reden, die Gespräche? Und was bedeutet für dich das Schreiben? Also was passiert bei dir beim Schreiben? Und wie gesagt, was passiert in der Kommunikation? Du hast ja gesagt, die Sprachen sind dir dann abgegangen, die verschiedenen Sprachen. Aber das bedeutet dir ja viel. Mhm. Was passiert bei dir da? Und was meinst du, können wir das manchmal vielleicht auch nützen, die Kommunikation? Und nützen wir das immer ganz gut und das Schreiben? Oder könnten wir da noch mehr für uns machen?
Also für mich ist das Schreiben irgendwie Aufmerksamkeit. Also das ist, ich denke manchmal, das ist auch eine Art wie ein Maler, der malt, der sieht, also der muss genau hingucken einfach. Und dann bringt er Sachen zu Papier, die vielleicht andere gar nicht sehen. Und ich versuche das beim Schreiben manchmal auch so zu machen. Und was ich auch total gern mache, wenn ich auf Reisen bin, ich fotografiere total viel und gerne. Und das ist für mich so eine Schulung der Aufmerksamkeit einfach. Und manchmal sagt dann auch mein Sohn zum Beispiel, oh Mama, Wahnsinn, jetzt waren wir eben gerade 3 Wochen auf den Malediven, haben 5 Inseln getestet. Und da habe ich dann auf einmal so eine Eierschale gesehen, das war dann von so einem Schildkrötenei, also ein Schildkrötenbaby geschlüpft, und das wäre meiner Familie total entgangen. Ich laufe immer 20 Meter hinter meiner Familie und mache dann 1000 Fotos und gucke einfach aufmerksam hin. Und wenn ich dann diese Sachen so zu Papier bringe, ist das für mich einfach nochmal, ich lasse den Moment Revue passieren, und das ist so ein Bedacht, Schulung im Bedachtsein, finde ich irgendwie. Also genau, also das ist für mich Schreiben. Also dass ich einfach aufmerksam hinschaue, und ich lese auch total gerne. Also für mich ist so mein, das ist so für mich so eine Art Flucht, Alltagsflucht auch. Ich bin viel in Hotels unterwegs, aber wenn ich zu Hause bin, ich bin dann Stammgast in der Dorfbibliothek, die zu meinem großen Vergnügen sehr, sehr gut equipped ist. Und da bin ich eigentlich immer, also die kennen jetzt auch schon so meine Vorlieben. Ich mag total gerne poetische Texte. Also es ist jetzt nicht unbedingt nur Lyrik, sondern auch Prosa, aber mit irgendwie so einem poetischen Hauch. Und da sammle ich dann auch, das hört sich jetzt seltsam an, wie andere Leute Briefmarken, ich sammle so poetische Textpassagen, und meine Notizen im Handy sind voll davon. Und wenn ich irgendwie Trost brauche oder es mir nicht gut geht, dann verliere ich mich tatsächlich so in diesen Textpassagen, weil da viel Weisheit drin steht, und oft haben die auch so eine gewisse Melodie, und das ist irgendwie beruhigend und tröstlich. Und das ist so, ja, mag ich sehr, sehr gerne.
Und die Kommunikation und die Sprachen, wie siehst du das und wie geht's dir? Also du kommunizierst gerne, oder?
Mhm, ja. Mhm.
Also um einiges lieber wie dein Mann, was genau. Ich so manchmal mitkriege.
Der hasst es. Der ist sehr effizient. Also, geht nicht gerne ans Telefon. Der sagt, das kann man auch per E-Mail machen. Ja, genau. Nee, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, da ergänzen wir uns auch, da sind wir auch komplementär. Ich bin eigentlich so jemand, der gerne auf die Menschen zugeht, der auch die Geschichten von den Menschen hört, der viele Fragen stellt, so wie du ja auch. Und mein Mann ist dann nicht so, nee, der ist da eher...
Und was bedeutet dir diese Kommunikation mit den Menschen?
Das ist irgendwie das Ohr zur Welt, oder das ist was ganz Wichtiges. Also für mich sind auch Freundschaften so wichtig, und das ist so ein... Das macht das Leben einfach schön und bunt und spannend, denke ich. Ja. Also, dass man Menschen trifft, dass man sich austauscht.
Es klingt natürlich sehr spannend, wenn du jetzt sagst, okay, ich war jetzt 3 Wochen auf dem Malediven, Hotel Teschen, und das klingt für viele natürlich total wunderbar und ein erstrebenswertes Leben, sage ich jetzt einmal. Aber wie schaut das dann aus? Was bedeutet das für dich? Weil es wird ja, du musst ja was abliefern, also du musst was abliefern, du musst wahrscheinlich auch Berichte schreiben, die vielleicht nicht so toll sind, dann für den Hotelier, also du bewertest ja. Wie geht es dir mit dieser Bewertung von Hotels oder von Unternehmen, und wie toll ist das wirklich, wenn man das macht, und wie wertvoll ist dann die Heimat für einen? Also man hat vielleicht nicht Fernweh, vielleicht manche haben Fernweh und du hast vielleicht auch manchmal Heimweh, aber wie geht es mit dir? Was sind da deine Gedanken dazu?
Also zuallererst ist es schon so, dass ich wahnsinnig dankbar bin, dass ich das machen darf. Also jedes Mal, also ich bin gläubig, wir beten abends auch zusammen mit den Kindern, und da sagen wir eigentlich echt jeden Tag, was haben wir heute wieder Schönes erlebt, gerade auch auf Reisen, und dass der liebe Gott uns weiterhin beschützt, weil manchmal kommen auch seltsame Sachen passieren auf Reisen, und ich bin total dankbar und auch sehr demütig, dass ich das machen darf. Und es ist ein Traumjob. Also ich weiß, dass wir da in einer sehr, sehr privilegierten Lage sind. Und ich versuche das auch den Kindern zu vermitteln, dass die nicht die Bodenhaftung irgendwie verlieren. Also das ist auf jeden Fall, also es ist ein Traumjob. Dass es teilweise bisweilen anstrengend sein kann und turbulent sein kann, aber das hat man in jedem Job. Das ist, glaube ich... Ja, natürlich. Es gibt jetzt nicht nur Sonnenseiten, aber bei diesem Job sind schon sehr, sehr viele Sonnenseiten, weil wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen. Wir versuchen, dieses sehr, sehr emotionale Produkt eben auch zu bewerten. Und normalerweise ist es wirklich so, auch wenn wir Sachen bemängeln, oder das machen wir dann auch sehr oft im Gespräch mit dem Hotelier, dass da schon auch Verständnis herrscht. Also wir hatten da jetzt noch nie so, dass wir wahnsinnige Konfliktsituationen hatten. Man muss aber auch sagen, dass man bei Wellness Heaven, dass wir da wirklich auch Hotels in unserem Portfolio haben, eben wie das Alpenresort Schwarz, die echt High-Level-Hotels sind. Also wenn wir da meckern, ist das auf sehr, sehr hohem Niveau. Und das ist natürlich auch ein Vorteil jetzt für unseren Job, dass wir da auch eigentlich relativ selten irgendwie schlimme Überraschungen erleben oder wirklich sagen, oh Gott, das ist ja unerträglich. Also ich glaube, ich hatte in den 17 Jahren, in denen wir das jetzt machen, hatte ich eine wirkliche Dings, wo ich sagte, um Gottes Willen, das ging gar nicht. Das ist aber dann auch sehr schnell kein Kunde mehr von uns gewesen. Und sonst haben wir auch viele Hotels wie euch ja auch. Ihr seid ja auch schon lange Jahre dabei, glaube ich, fast von Anfang an. Dass das auch eine Partnerschaft ist und dass eigentlich Hoteliers, die irgendwie interessiert sind, sich zu verbessern oder so, dass die ja auch eigentlich dankbar sind für diese konstruktive Kritik, wenn es welche gibt, genau.
Und Heimweh oder Fernweh? Was ist größer? Manchmal.
Ich hatte jetzt eine ziemlich taffe Zeit, das letzte Jahr eigentlich. Mein Vater ist ganz schwer erkrankt und da war es wirklich so, dass ich alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen wirklich von München nach Frankfurt gependelt bin und dann daheim war. Und wir mussten ja irgendwie auch den Job weitermachen und Taslo hat viel übernommen. Der war dann immer in den Hotels, wir haben viel, viel abgegeben und ich habe eigentlich gar nichts gemacht in der Zeit, außer wir waren, glaube ich, einmal hier und in den Ferien vielleicht, aber sonst war ich wirklich tatsächlich immer bei meiner Familie in Mainz. Und mein Papa wurde dann operiert jetzt Ende Juni und es geht jetzt echt bergauf. Bevor wir das jetzt hier aufgenommen haben, habe ich gerade wieder echt gute Nachrichten gekriegt. Und ich habe dann gemerkt, jetzt Taslo hat jetzt eben diese Evaluierungsreise im Mai oder Juni geplant. Und ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, ob ich mitgehen kann, aber ich wollte unbedingt eigentlich. Aber ich habe gesagt, keine Ahnung, es kann sein, dass du alleine fliegen musst, weil ich muss gucken, wie mein Papa ist, wie der Zustand ist. Und als meine Eltern, ich habe mich so geschämt, dass ich sage, ich überlege jetzt, dass ich diese Reise mache. Und irgendwann hat meine Mama gesagt, was macht ihr denn eigentlich jetzt im Sommer? Und dann bin ich halt rausgerückt mit der Sprache. Und dann meint sie, mach das auf jeden Fall. Klar, und da war ich auch so froh, dass sie irgendwie Rückendeckung hat. Meinem Vater ging es immer besser und immer besser. Und hat auch gesagt, das macht ihr auf jeden Fall. Und da habe ich gemerkt, was ich für ein wahnsinniges Fernweh hatte, dass ich irgendwie Lust habe, wieder rauszukommen. Weil man gewöhnt sich auch schon an das Reisen. Und man gewöhnt sich daran. Meine Mutter hat 30 Jahre bei Lufthansa gearbeitet. Meine Eltern haben mich, ich glaube, ich war mit 2 das erste Mal auf Hawaii. Und die hatten keine Angst vor Reisen. Also die haben echt lange Reisen gemacht, auch lange Flüge. Und ich war immer dabei und ich kenne das halt auch so. Und als ich jetzt dieses Dreivierteljahr eigentlich nur zu Hause war und auch wirklich mich mit schlimmen Themen befassen musste, habe ich echt gemerkt, wie ich so danach gedürstet habe, rauszukommen.
Was gefällt dir am Urlaub? Also ihr seid Experten im Bereich Wellness und Gesundheit. Ist das deshalb, was du suchst und was du jetzt persönlich auch toll findest? Und was findest du da toll bei Wellness und Gesundheit? Warum findest du das eine schöne Möglichkeit für uns Menschen, eine Auszeit zu machen?
Ich finde unsere Welt, also das ist auch, was mir damals während meines Jobs bei Richemont so aufgefallen ist, das Leben ist so schnelllebig irgendwie. Also man rastet wenig und man will immer weiterkommen, immer höher kommen und man lässt sich, finde ich, so sehr teilweise gerade auch wenn man jung ist, und das war bei mir ja auch so, man lässt sich so von den falschen Idealen leiten. Man denkt immer, man braucht ein fettes Auto, man braucht ein dickes Haus, man braucht diese materiellen Werte. Und ich finde irgendwie dieser Wellness-Gedanke, als wir damals dann auch anfingen damit, ich habe dann auch oft oder auch generell Bücher gelesen und viele Bücher oder es gibt einige Bücher, die mich wirklich auch so total, die zu so einem Umdenken geführt haben. Also ich hatte dann ein Buch mal gelesen, Tiziano Terzani, der war ja auch ganz viel auf Reisen, der dann wirklich auch sagte, worauf kommt es eigentlich an im Leben? Und ich habe das Gefühl, diese Wellness-Auszeiten, die schaffen den Menschen, wenn man es gescheit macht, die Möglichkeit einfach innezuhalten, mal stille Kontemplation nenne ich das immer. Was will ich eigentlich im Leben? da muss man eben auch gucken. Ich meine, dafür braucht man auch nicht unbedingt 20.000 Quadratmeter Spa. Das kann man ja auch schon im Kleinen machen, finde ich. Also ich bin eigentlich ein Mensch, wenn man mich jetzt persönlich fragt, ich brauche jetzt nicht unglaublich viele Stimuli, um runterzukommen. Also was mich beseelt, ist die Natur. Ruhe, also wenn wir zum Beispiel persönlich in den Urlaub gehen, das machen wir meistens mal an Pfingsten, wenn wir nicht Hotel testen, dann gehen wir nach Sardinien in so eine, ich nenne es immer die Patina-Hütte. Das ist ein befreundeter Römer von uns, der hat da ein Haus, das ist total runtergekommen eigentlich. Der hat da überhaupt keine Investments gemacht, aber es ist in einer wahnsinnig schönen Lage auf so einem Felsen oben. Man geht so ein paar Treppen runter, ist dann an so einer kleinen Privatbucht. Im Mai ist da auch nicht viel, da ist fast nichts los. Und da waren wir jetzt, dann sind wir oft eben im Mai, da ist es auch noch relativ kalt oder noch nicht so warm. Und da nehme ich Bücher mit. Ich habe dann zwei Hemdchen im Gepäck, so Shorts. Und dann lese ich, gucke aufs Meer und dann höre ich wieder auf zu lesen, gucke wieder aufs Meer, dann gehen wir schnorcheln. Dann essen wir irgendwie echt auch ganz einfach Oliven, Tomaten, Mozzarella und Pasta bis zum Abwinken. Und das ist für mich auch schon so Wellness. Das ist so total, ich habe viel geschlafen oder ich schlafe dann auch viel und das bietet mir dann auch die Möglichkeit, so ein bisschen mit sich selber in Klausur zu gehen. Wie passt das jetzt gerade so im Leben? Wie ist das? Was will man noch? Und ja, also dieses sich bewusst Zeit nehmen, auch für seine eigenen Bedürfnisse in sich reinhorchen, das ist für mich eigentlich so ein Wellness-Gedanke. Und den kann man natürlich toll in Hotels machen, wenn man nicht sich um die Verpflegung, ich weiß nicht, kümmern muss. Aber man kann das eigentlich auch schon einfach, wahrscheinlich auch beim Campen. Also mein Schwager, der geht seit Jahren immer mit seinem Camper, ist er unterwegs und er ist mindestens genauso glücklich wie wir, wenn wir in Fünf-Sterne-Hotels sind. Also das ist, ja.
Gibt es so irgendwas in einem Spa-Bereich, wo du sagst, wow, das ist mega, also das hat mir total gut gefallen oder das sind so Behandlungen, die ich mir dann auch unter Anführungszeichen gönne? Oder sagst du, nein, weil du schaust brutal jung aus, du musst jetzt auch das sagen.
Ach, bitte.
Ja, musst du das sagen. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, wow, das ist eigentlich doch ganz toll, jetzt reden wir ein bisschen von diesem Luxus, der das natürlich ein Luxus ist, aber wo du sagst, wow, diese Behandlungen, die finde ich regelmäßig getan oder auch als Highlight manchmal gemacht, total cool.
Also generell, wenn ich jetzt hier bei euch bin, ich habe mir gestern das neue Saunadorf angeschaut, Wahnsinn. Ich bin jedes Mal, wenn ich bei euch bin, total geflasht. Also wirklich, es ist, was ihr hier macht, das ist also wirklich top, top, echt. Also ganz schön, ich war gestern in der Lehmsauna, ich bin ein ganz großer Fan von Lehmsaunen und es war so schön. Also wirklich, ich war da ganz alleine, also auch in den anderen Saunen war kein Mensch. Das war richtig, auch die Ruhebereiche bei euch und auch gestern, als wir dann in eurem Garten ankamen, dann diese rosa Schirme und dann die Berge und total wahnsinnig schön. Und ich weiß auch, dass euer Spa super ist. Also auch eure Kosmetik. Ich nehme wirklich immer noch, wenn du sagst, ich sehe jung aus, ich finde es nicht, aber ich nehme diese Miessence Phytro-Creme. Die ist bei mir super. Also wirklich, das ist wirklich super, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Und ich liebe die Anwendungen bei euch. Also ich bin so jemand, der total gern auch einfach eine Maniküre oder Pediküre macht und dann freue ich mich zwei Wochen danach noch, wenn die Hände und die Füße irgendwie schön aussehen.
Also eher das Klassische eigentlich, oder?
Eigentlich ist es das Klassische, aber ich bin schon, und das finde ich auch schön an meinem Job, dass ich Sachen ausprobieren darf. Ich war ja bei euch vor 2 Jahren in dieser Kryo-Kältekammer. Das fand ich super. Also wirklich cool. Das war für mich auch so, ich kannte das vorher noch nicht. Und ich glaube, ihr wart auch so die Ersten, die das jetzt hier gemacht haben. Auf den Malediven habe ich das jetzt auch erleben dürfen nochmal. Also da ist ja wirklich dieses Schockfrosten bei minus 85 Grad. Das war für mich ein Happening. Also wirklich, ich habe das auch so genossen, darüber dann zu schreiben. Ich glaube, Klaus war ja dieser Sportwissenschaftler, der dann vorher diese Anamnese gemacht hat. Und er meinte, okay, du darfst dann bei 4 Minuten in der Kabine mit Flipflops, Mütze, Handschuhen irgendwie frieren. Und das war total toll. Ich habe wirklich, das war ja dieser Flash-Effekt und ich war wirklich geflasht, als ich dann rauskam und hatte die ganze Zeit hinterher noch rosa Wangen und war total euphorisiert. Und jetzt auch auf der letzten Reise durfte ich wirklich ganz, ganz schöne Sachen ausprobieren, die mich echt beseelt haben. Also ich durfte... Soll ich das erzählen?
Ja, unbedingt, weil ich finde das interessant.
Wir waren auf einer Insel, das ist so die erste und bislang einzige Wellnessinsel auf den Malediven. Joali Bing heißt es und das ist der Slogan von denen heißt irgendwie The Joy of Weightlessness. Und ich dachte so, naja gut, hört sich schön an. Also die Freude an der Unbeschwertheit, die Leichtigkeit erleben. Aber ich habe tatsächlich wirklich gemerkt, dass sich das auf der Insel bewahrheitet. Sie hatten Wellnessanlagen, das war Wahnsinn. Also das ist wirklich Wellness-Tempel. Also man kam dann an diese Spa-Rezeption, das war kathedralenartig, also eine ganz sakrale Atmosphäre auch. Und dann ist man rausgegangen und da durfte ich eine Watsu-Einheit erleben. Also Watsu ist ja auch hier eigentlich, ist ja bekannt. Ich habe das so noch nicht erfahren tatsächlich. Also das war so ein Aquadom in einer Hydrotherapiehalle. Also das war auch gigantisch. Ich bin da reingekommen und dachte so, wow, also ich musste überall Fotos machen, weil das einfach, das mag ich so, wenn Wellness zum Abenteuer wird, wenn ich selber sage, wow, also wenn ich überrascht werde, ja, und das war da auch, ist bei euch auch so, in jeder Ecke lugt irgendwie eine andere Überraschung bei euch hervor und dort war das eigentlich auch so und ich hatte dann diese Watsu-Einheit mit Phyllis, also eine ganz imposante Erscheinung, sie war Watsu-Meisterin, also für die das nicht kennen, das ist Shiatsu im Wasser und ich habe da eigentlich jetzt nicht so große Erwartungen gehabt. Ich dachte, mache ich das mal. Und dann bin ich ja dann in dieses Wasser gegangen, es war auch so tempelmäßig irgendwie. Und oben waren lauter Lichter, es war so türkis und das Wasser hatte eine ganz angenehme Temperatur. Ich habe dann so Stützen bekommen unter die Knie und hier am Nacken. Und dann hielt sie mich und sie fing dann an, mit meinem Körper Sachen zu machen. Das war Wahnsinn. Also ich habe dann das Gefühl gehabt, ich tanze, ich schlängle, ich meandere, ich bin irgendwie über mich hinausgewachsen, dann habe ich mich angeschmiegt, dann bin ich wieder, habe ich mich ausgedehnt und ich wurde wie zum Embryo und dann wieder zu so einem Unterwassergiganten und dann hat sie mich so gekreist und hier mit dem Arm und dort und das hat 60 Minuten gedauert und am Ende war ich fertig und ich habe das Gefühl, die hat mich geknackt. Ich bin in Tränen ausgebrochen, weil das so ein Gefühl der Körperlichkeit war, das ich so noch nicht kannte. Also es war total überwältigend und ich hatte auch das Gefühl, der ganze Druck des letzten halben Jahres ist irgendwie so gesprengt worden oder kam so raus und sie meinte, weil ich mich dann so ein bisschen geschämt habe, weil mir die Tränen so geflossen sind, ich habe sie dann so umarmt und dann hat sie gesagt, also ich wäre nicht die Einzige, das würde oft passieren, dass das irgendwas in einem bewegt und das ist natürlich ganz besonders, also die Natur kann sowas oder Poesie oder Musik, aber es können auch wirklich Wellness-Anwendungen können wirklich auch transformierend sein. Und ich hatte auch vor 2 Jahren eine wirklich ganz tolle Begegnung. Und das macht ihr ja auch. Ihr ladet Leute zu euch ein, die irgendwie nicht nur physisch, sondern auch psychisch Denkanstöße bei den Menschen hinterlassen und irgendwie das Leben verändern können. Gestern Abend waren wir ja da, durften wir auch bei diesem Naturretreat mal reinschnuppern und waren dann bei Vollmond, sind wir da ja dann
mit der Barbara gegangen.
Genau, auf dieses Hochplateau. Und ich habe die Berge so noch nie gesehen, vom Vollmond beleuchtet und in totaler Einsamkeit. Und als dann ein Jäger kam und sagt, jetzt kommen gleich die Hirsche, die Brunftzeit einläuten, das ist ja etwas, gerade in der Stadt, als Stadtmensch, erlebt man ja sowas nicht. Und und sowas darf ich eben auf den Reisen auch teilweise erleben. Und vor 2 Jahren hatte ich auch Soneva Fushi, ich weiß nicht, Sono Shiftasani ist so der Grand Seigneur des Indischen Ozeans, der hat 1970 die Malediven das erste Mal bereist und hat auch so deren Schönheit irgendwie entdeckt. Und er war auch so der Erste, es ist so ein großer Entrepreneur, der wirklich auch Inseln geschaffen hat, wo man auch sagt, wow, Wahnsinn, das ist ein großer Abenteuerspielplatz für Erwachsene eigentlich. Und der lädt immer so Wellbeing-Koryphäen, auch so wie ihr eigentlich auch, unterjährig auf seine Inseln ein. Und da durfte ich vor 2 Jahren Alan Dollen begegnen. Das ist ein Breath-Guru, so nennt er sich. Er kommt eigentlich aus London und hat aber, glaube ich, auch in Spanien so seine Homebase mittlerweile und macht da so Breath-Seminare, Atem-Seminare. Und ich bin da auch hingegangen mit relativ wenigen Erwartungen. Und das war dann im Dschungel auf Stelzen, so ein Spa-Anwendungsraum. Und dann hat er erstmal so eine ziemlich erdende Meditation mit mir gemacht. Und dann fing er an, mich dann diese Atemtechnik in so eine 1-zu-1-Session eigentlich einzuweisen. Also er saß so neben mir und meinte dann, ich soll mal meine Hände so auf den unteren Bauchbereich unterhalb des Nabels legen und mich dann so zurücklehnen, den Mund relativ weit geöffnet. Und dann haben wir zusammen geatmet und ich dachte am Anfang, mein Gott, was ist das? Ich bin jetzt auch kein großer Esoterik-Fan oder so. Und ich dachte am Anfang, also Tassel hat auch gesagt, er macht da jetzt erstmal nicht mit, das soll ich mal machen. Und das war Wahnsinn. Also das war wirklich, man kommt in so einen Trance-ähnlichen Zustand. Er meint dann auch, man kann ruhig tönen dabei und so. Und das ist echt etwas, was ich jetzt seit 2 Jahren, wenn ich nicht einschlafen kann, abends mache. Er hat so eine App, sie nennt sich Breath Guru, die kann man umsonst auch runterladen. Und da gibt es so 10-minütige Sessions und 40-minütige Sessions. Und je nachdem, wie ich irgendwie drauf bin, mache ich das dann abends auch. Und es ist wirklich danach so, man schläft ein. Also es ist Wahnsinn. Und das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, genau.
Cool, so schöne Geschichten. Und du kannst es so wunderbar erzählen, aber es ist echt ein Geschenk, wenn man solche Erlebnisse hat.
Total. Mhm. Also ich denke jetzt auch, ich weiß noch, als meine Oma mich in Paris angerufen hat und ich so geweint habe und gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich diese Masse an Klausuren schaffen soll. Ich bin überfordert. Und dann hat meine Oma mal gesagt, du schaffst das. Und überhaupt, und hätte mir damals jemand vor 20 Jahren gesagt, dass ich solche Erlebnisse haben werde und dass mein Leben eigentlich dadurch auch so bunt und so reich ist. Ich hätte gesagt, nee, das glaube ich nicht. Also, ja.
Wahnsinnig. Ja, ich finde, das ist eine wichtige Story im Hintergrund. Das finde ich ganz wertvoll, dass du uns das heute so erzählt hast, weil ich glaube, dass wir oft meinen, wir müssen irgendwas durchziehen oder wir sollten das so machen und oft vergessen, auf das zu horchen, auf unsere Intuition oder was wir wirklich wollen. Und das auch jung gar nicht so leicht ist. Und deshalb finde ich das jetzt auch für junge Menschen und ganz eine wertvolle Geschichte, vielleicht da manchmal auch früher zu schauen.
Wobei ich auch sagen muss, ich hatte wahnsinnig viel Glück und dafür bin ich dem lieben Gott auch so dankbar. Mhm. Also ich würde jetzt auch sagen, ich würde wahrscheinlich alles wieder so machen. Es war auch irgendwie schicksalhaft, dass ich Tassel oder in Paris kennengelernt habe und dass ich mich teilweise auch durch dieses trockene Sachen im Studium gequält habe. Es war, ich estimiere das Leben jetzt auch ganz anders, weil ich es auch eigentlich anders kannte. Und ich bin schon ein Workaholic. Es ist auch so, wenn ich jetzt auf Reisen bin, gerade auch wenn ich jetzt diese 5 Inseln in relativ, es ist 3 Wochen, hört sich jetzt lang an, aber es ist mit den Kindern im Gepäck immer 3 Tage mit Wasserflugzeug, mit Boot und wenn es dann stürmt und regnet, also es war auch schon so, dass ich dann die Wasserflugzeugpiloten nach einer Landung dann echt umarmt habe und gesagt habe, ich bin so dankbar, dass ich diesen Flug überlebt habe. Ja, und die Kinder dann anfangen zu heulen und wenn dann Kinder auch auf Reisen krank werden, das hatten wir auch schon, dass ich dann irgendwie mit der Kleinen mit 40 Fieber auf so eine einheimischen Insel mit dem Boot fahre und mit Verdacht auf Lungenentzündung und dann, weil du mich vorhin auch nach Heimweh gefragt hast, dass ich dann auch manchmal denke, was mache ich hier eigentlich? Warum sind wir nicht auf dem nächsten Campingplatz an See? Da kann es ja auch schön sein, ja. Also manchmal ist es auch beschwerlich, aber ich versuche einfach, ich glaube, in erster Linie sind es dann diese wahnsinnig schönen Erinnerungen, die man dann auch am Ende, am Lebensabend hat, auf den man zurückblickt.
Bist du ein positiver Mensch oder siehst du das Glas? Wie siehst du das Glas?
Nee, ich bin eigentlich kein Positiver. Also ich bin eher ein Pessimist. Also wenn irgendwie eine Schreckensnachricht kommt, bin ich immer der Erste, der dann absolut Worst Case sieht. Und da ist Tassel ganz anders. Der ist durch und durch positiv. Mein Vater auch. Aber ich bin, wenn ich tolle Sachen erlebe, bin ich sehr positiv und sehr, sehr dankbar. Also,
es geht ein bisschen auf und ab.
Ja, also ich glaube im Moment,
voller Gefühle, ja, genau. Ja. Die letzte Frage, Andrea, die ich dir gerne stellen möchte, und zwar, was möchtest du Menschen oder Frauen oder bleiben wir bei den Menschen da draußen gerne mitgeben? Was sollten sie von dir, Andrea, gehört haben?
Also ich fand die Frage so schön, Katharina, als ich die gelesen habe, weil ich habe das dann auch so ein bisschen auf meine Kinder gemünzt. Und auch aus der Erfahrung, die ich jetzt so hatte, und da denke ich mir wirklich, dass jeder, also gerade würde ich mir das für meine Kinder wünschen, dass die in sich reinhorchen, auch was so die Lebensentscheidung angeht. Weil ich habe damals als 6-Jährige gesagt, ich würde gerne Autor werden und habe das dann aber lange Zeit verdrängt oder weiß ich nicht, habe mich dann auch von den falschen Idealen leiten lassen. Und ich würde mir für meine Kinder wünschen, dass sie ganz arg in sich reinhorchen und dass sie ihre Talente entdecken. Also, dass sie sehen, was ist es, bei was komme ich in so eine Art Flow, dass ich selbst vergessen irgendwie arbeite. Also, dass ich merke gar nicht, dass es Arbeit ist, sondern es macht mir so Spaß, es beseelt mich, ich fange an, dafür zu brennen. Und das würde ich meinen Kindern und wahrscheinlich auch allen Menschen wünschen, dass sie das finden, weil ein Großteil des Lebens besteht irgendwie aus der Arbeit. Und wenn man da was gefunden hat, was einem total Spaß macht, dann ist das ein ganz, ganz großes Geschenk. Und ich glaube, dann kann man am Ende des Lebens eigentlich auch sagen, natürlich die Beziehungen und so sind wichtig, aber kann man am Ende des Lebens auch sagen, man hat ein schönes Leben gehabt und irgendwie ein Leben, was einem Freude bereitet hat. Und das würde ich so den Menschen mit auf den Weg geben. Und das andere sind eben diese Beziehungspflege. Ich bin ein Mensch, für den sind Freunde total wichtig. Und das habe ich jetzt eben auch wieder im letzten halben Jahr gemerkt. Also ich wohne auf einem Dorf, in einem kleinen bayerischen Dorf. Und als diese Diagnose von meinem Vater kam, habe ich Freundinnen angerufen und das war Wahnsinn, wie die einen aufgefangen haben. Also ich wollte eigentlich nur wochenlang heulend im Bett verbringen, aber die haben sich Sachen für mich ausgedacht. Die kamen dann mit Mikroabenteuern um die Ecke, hier mal ein Konzert oder ein Ausflug in die Natur und haben sich dann auch teilweise um meine Kinder gekümmert. Und wenn ich zu meinen Eltern gefahren bin, hat die Nachbarin dann die Haare meiner Tochter gekämmt, weil er das nicht so richtig hinkriegt. Und da habe ich gemerkt, mit diesen Freundinnen irgendwie an der Seite habe ich so einen sicheren Hafen, wenn es stürmisch draußen wird. Und ich habe die beste Familie, die man sich denken kann, mit meinen Eltern, mit meinem Bruder. Wahnsinn, also auch mein Bruder jetzt in den letzten 6 Monaten, also da kommen mir fast die Tränen, wenn ich an meinen Bruder denke und auch an meinen Mann, meine Kinder natürlich, aber genauso ist es bei meinen Freundinnen. Also da habe ich jetzt wirklich ein Netzwerk gehabt, das mich aufgefangen hat, das mir zugehört hat und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch für ein erfülltes Leben.
Wie hast du es aufgebaut? Weil sowas muss man ja, das ist einmal vielleicht auch Glück, aber und parallel vielleicht auch irgendwas, was man dazu tut. Und was machst du dafür, dass du das hast?
Also ich habe auch das Glück, dass ich wirklich 3 Freundinnen habe, die mich über einen ganz langen Zeitraum, also seit der Grundschule eigentlich begleiten. Und dann habe ich wirklich aus jeder Lebensphase eigentlich Menschen mitgenommen. Also ich habe Freundinnen aus dem Gymnasium noch, genau wie aus der Ausbildung, Studium auch. Und irgendwie ist das teilweise bei diesen Freundinnen so, das merke ich auch, hört man mal 2-3 Jahre gar nichts und dann aber, wenn man die anruft und sagt, so und so ist es, mir geht es gerade nicht gut oder ich weiß nicht, dann ist das so wieder wie früher. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, der über seine Schwächen redet, also der sagt, mir geht's nicht gut, der die Menschen auch nah an sich ranlässt. Es gibt ja Leute, die sind so nicht und ich glaube, dass das auch ein Icebreaker ist, dass man Schwäche zugibt und dass man auch Nähe zulässt.
Wie machst du das?
Dass ich einfach auch über mich rede. Also ich beziehe die Menschen ein irgendwie in mein Leben, glaube ich. Also ich habe jemanden in meinem nahen Umkreis, die macht das gar nicht. Und da denke ich manchmal, wenn du das machen würdest, dann hättest du mehr Menschen in deinem Leben, weil du wirst dich wundern, wie zugewandt dir die Leute auch sind eigentlich, wenn du nicht immer die Taffe memst, wenn du nicht immer die Unnahbare bist. Und ich bin ein ziemlich nahbarer Mensch. Also ich bin leicht, mit mir kann man leicht ins Gespräch kommen und ich rede über meine Fehler, über meine Schwächen und das ist oft, glaube ich, etwas, was ich auch gerne bei anderen mag. Also so ganz selbstbewusste, taffe Menschen, bei denen alles rund läuft und die auch nicht über sich selber lachen können, oder ich weiß nicht, die sind mir eher suspekt und so bin ich halt auch nicht.
Ist eine schöne Eigenschaft und hört man nicht so oft.
Ja, weiß ich nicht.
Aber ist sehr wertvoll und das nehme ich ganz, ganz super gerne so einmal mit.
Ja, aber du bist super. Also ich meine,
du bist total. Nein, aber ich habe jetzt auch, wir haben jetzt auch ganz spannend davor jetzt auch mit Freundinnen geredet, dass man oft, egal ob dann eben zum Beispiel auch die Memo-Base kommt und so weiter, also so Sachen kommen, ja, und keiner redet darüber, wie es uns geht total, oder wie es einem geht oder wann das anfängt und warum.
Ja, und das ist so schön, wenn man sich dann austauscht. Ja, also ich habe wirklich meine engsten Freundinnen, wir sind uns so nah und das ist so eine Bereicherung, dass ich mit denen tatsächlich also über alles reden kann und dann denkt man, ach echt, bei dir ist das auch so. Genau. Und man hat immer nur gedacht, sonst muss man das irgendwie aus Büchern oder ich weiß nicht rausquetschen. Man denkt, man ist die Einzige, der es so geht und gerade dieser Austausch ist so wichtig.
Ja. Finde ich ja, also mega.
Ja, und deswegen verstehe ich das auch nicht. Manchmal sagt man ja, zwischen Frauen ist immer so Zicken-Dings oder das habe ich jetzt so gar nicht. Also bei mir ist es wirklich, ich sage immer, ich wohne in Bullabü. Diese ganzen Frauen, die ich da in dem Dorf auch habe, das ist so eine schöne Gemeinschaft und das merkt man gerade, wie wichtig das ist, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man so durchgeschüttelt wird im Leben. Ja.
Schön. Danke, Andrea, dass du uns da eingenommen hast in deine Welt, die ich total spannend finde und wie gesagt, auch eben die Gespräche mit dir und du bist wirklich so ein Herzlicher, also wirklich, wenn ich dich sehe, dann geht mir immer das Herz auf und ja, und danke, dass du mich da ein bisschen mitgenommen hast in deine Welt und uns da ein bisschen was erzählt hast. Das ist sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich danke dir, dass ich die Gelegenheit hatte. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir das zu machen. Und du hast recht, ich brauchte meine Aufzeichnung gar nicht. Es war wirklich schön mit dir. Vielen, vielen Dank.
Ihr Lieben, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich über dieses wunderbare Gespräch und über diese Folge. Bevor ich mich verabschiede, bleibt bitte ganz kurz noch dran, ich habe noch was für euch.
Werbung.
Hallo, mein Name ist Katharina und ich bin da bei uns im Alpenresort Schwarz für den Schwarz Campus zuständig. Wir im Schwarz verfolgen die Vision, wir schaffen nachhaltig den Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Den Raum für Weiterentwicklung möchten wir im Rahmen unseres Schwarz-Campus auch nach außen hin anbieten. Ob als Geschenk oder für die eigene Weiterentwicklung. Unter shop.schwarz.at findet ihr Angebote wie einen ganzheitlichen Gesundheitscheck, Business-Coaching, Retreats, Waldbaden und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Alle Infos findet ihr unter shop.schwarz.at.
Werbung Ende.
Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Folgt uns, dem Alpenresort Schwarz, doch gerne auf Facebook, Instagram und TikTok. Falls ihr Themenvorschläge, Fragen oder Feedback für uns habt, bitte schickt es uns gerne an podcast@schwarz.at. Und was uns auch mega freuen würde, wenn ihr es unseren Podcast bewertet, das wäre wirklich ein Geschenk für uns. Ein Blumenstrauß. Liebe Grüße, eure Katharina.